Um die Angst geht's heute. Die Angst packt jeden. Es kann so sein, dass Sie manche Jahre haben, wo Sie unbekümmert und sehr gleichgültig dahin leben. Und dann plötzlich kommen Sie in die Enge. Sie erzählen allen ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gedacht. Und jetzt plötzlich, solchen Krankheitsbefund, plötzlich so etwas in meinem Leben, ich habe sowas überhaupt noch nie gehabt. Sie müssen wissen, Angst, das haben schon die Kinder von den ersten Stunden ihres Lebens an. Was haben Sie als Kleinkind Ängste gehabt vor dem Alleinsein? Die Eltern würden weggehen und Sie zurücklassen. Und wie wird die Angst einmal sein, wenn Sie bewusst und wach Ihrem Sterben entgegengehen? Ängste. Und dann dazwischen im Leben, jetzt können wir all das aufzählen. Was Sie bedrängt, die Angst vor morgen, die Angst, um das berufliche Weiterkommen, um die Arbeit, um wirtschaftliche Sorgen, um Gesundheit, um Menschen, die einem anvertraut sind, um andere, um die man sich kümmert. Es ist ganz arg schön, wenn Sie Menschen um sich haben, wenn Sie eingebettet sind in eine Gemeinschaft lieber Menschen. Was ist schon eine Familie, was sind gute Freunde, wenn einer Ihnen anruft und sagt, ich denke morgen an dich, wenn du beim Arzt bist, bet für dich. Ganz wunderbar. Nehmen Sie es auch, wenn wir sagen, wir grüßen einander, dass Sie Menschen kennenlernen, denen Sie Nöte anvertrauen können, Ängste. Das Allergrößte ist, wenn Sie nicht Menschen haben in Ihrer Angst, sondern wenn Sie den ewigen, großen, mächtigen, heiligen Gott haben und sagen, der ist mein Freund, der steht für mich ein. Ich weiß und glaube es ganz fest. Nicht die Krankheit tobt sich an mir aus, nicht die Menschen kegeln mit mir, sondern Gott macht seine Geschichte mit mir. Und alles, was passiert, ist von Gott zugelassen und kommt aus seiner Liebe. Auch das Schwere, auch das Unbequeme, auch das Unangenehme, auch das, was mir nicht passt. Ein Freund von mir, der gerne und viel predigt, hat das so anschaulich immer erzählen können von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, aber dann, als seine Frau schwer krank lag und er nicht wusste, ob die Ärzte wirklich wissen, was los ist, da erzählt er, wie er im Wartezimmer in seiner Bibel gelesen hat und dann an das Psalmwort kam, wie kostbar ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder, steht im Hebräischen eigentlich, Erdklumpen, Staub und Asche, dass wir Todeskandidaten unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Und er hat gesagt, mir war es, wie wenn ich es ganz neu entdecken würde. Das ist das, was Angst aufheben kann. Das ist das, was mich froh macht. Ich habe es gepredigt und doch wieder für mich selber gar nicht kapiert, was das heißt. Ich kann mich bergen im lebendigen Gott. Gott ist für mich. Wer will denn jetzt noch gegen mich sein? Möchte ich Sie fragen, haben Sie diese Freude, haben Sie diesen Frieden angesichts Ihrer Ängste? Sind Sie gewiss, Sie müssen gewiss sein, sonst hat es keinen Wert, kein Lotteriespiel, russisches Roulette oder so. Sie müssen wissen, ist das so oder ist das nicht so. In einem Hauskreis war eine ganze Reihe dabei, die waren erst kürzlich zum Glauben gekommen, da haben sie sich den Kopf zerbrochen, wie kann man eigentlich das Evangelium geschickter sagen für Leute, die so nicht die fromme Sprache kennen. Wir haben gesagt, wie kann man das Evangelium eigentlich ganz knapp übersetzen, wenn man das anderen weitersagen muss? Da sagt eine, Gottes Reich ist unter uns. Da sagt ein anderer, nein, nein, ist viel zu fromm. Sagt ein anderer, Jesus Christus, das ist Evangelium. Das ist richtig, aber versteht ja keiner so. Und dann sagt eine Frau, die erst vor kurzem zum Glauben gekommen war, sagt, Gott ist für mich, das ist. Hat sie begriffen. Das hat sie angezogen. Gott setzt sich für mich ein. Auch mein Kleinkram. Auch mein Schmutz in meinem Leben. Auch das, was ich falsch gemacht habe, ist Gott wichtig. Gott will mich heilen, zurechtbringen. Er kümmert sich um mich. Ich kann mutig vorwärts gehen. Ich bin immer allein, auch wenn ich keinen Menschen habe. Gott ist für mich. Der ewige, große, heilige, mächtige Gott ist für mich. So wie ich mich erkenne mit all meinen Fehlern und mit meinen Mängeln, Gott ist für mich. Es ist wunderbar, wenn Sie so zum Glauben kommen und das fassen können, Gott ist für mich. Aber ein Leben lang buchstabiert man da immer herum. Man hat es eben, immer, dass man es begreift. Man muss sich mal klar machen, wie will ich überhaupt anders leben können? Wie will ich anders meinen Weg gehen? Wie will ich anders meine Sicherheit kriegen? Wie will ich Selbstvertrauen? Wie will ich das schaffen können? Angesichts dessen, was in meinem Leben alles noch passieren wird. Wie will ich damit fertig werden? Ohne diesen großen Zuspruch, ohne diese Ermutigung. Es wird uns ja manchmal so bewusst, dass unser Leben so ein Leichtgewicht ist wie Laub im Wind. Irgendwo ein Windstoß, jetzt in diesem Frühjahrswind, bläst irgendwo ganz anders hin. Welche Mächte treiben mich? Oder sind das Schicksalsmächte? Sind das Zufälle? Was ist überhaupt los? Sind böse Menschen, die mit mir spielen? Oder was ist denn? Wenn Sie das wissen, Gott ist für mich, haben Sie alles. Dann haben Sie eine klare Wegweisung, Sie haben Freude, Sie haben Geborgenheit, Sie haben Sicherheit. Deshalb möchte ich jetzt zuerst davon sprechen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Wann entdeckt man denn das? Das entdecken Sie erst in Stunden der größten Verzweiflung. Ich muss das ein bisschen erklären, weil natürlich manche immer wieder meinen und sagen, du nimmst den Zweifel nicht ernst, du sprichst so wenig über die Probleme des Zweifels. Hier in unserer Kirche treffen sich Leute, die alle in großen Existenzzweifeln sind. Deshalb reden wir nicht über diese und jene Gedankenprobleme. Es ist für uns viel radikaler. Wer löst mich im Tode? Wie kann ich überhaupt mich auf Gott berufen? Wer bin ich denn überhaupt? Wie kann ich überhaupt meinen, in meinem Leben sei überhaupt etwas Besonderes drin? Ich bin doch nicht besser als andere und nicht klüger und nicht frömmer. Das Einzige, was man in der Krise seines Lebens entdeckt, und die Angst, die deutet ja so eine Krise an, wenn man plötzlich seine Schwäche, seine Ohnmacht, sein Versagen, seine Schuld erkennt und merkt, ich kann mich nicht mehr selber befreien, ich bin zu schwach. Ich frage mich ja, ob viele Menschen das nicht dauernd überspielen. Jeder spürt seine tiefste Existenzkrise. Und in dieser großen Not müssen sie die Stimme des guten Hirten hören, der sie sucht, der sie lieb hat, und der für sie da ist. Also nochmals, die Krisen, die gehören für Glaubende ganz fest dazu. Und das ist auch immer so, dass Gott das im Christenleben natürlich genauso geschehen lässt, dass sie nicht überrascht sind, warum passiert mir das jetzt? Warum bin ich jetzt in diese Not geführt? Warum ist jetzt gerade das passiert bei mir? Ich habe gemeint, Gott räumt mir alle Steine aus dem Weg. Nein, wir brauchen die Krisen in unserem Leben. So heißt mal bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel, Gott will wissen, was in deinem Herzen drin ist. Auf was baust du dein Vertrauen auf? Das Einzige, was sie durch die Krise durchträgt, ist, Gott ist meine Zuversicht, Gott ist meine Stärke. Also, wenn man selber gar nicht mehr fertig wird mit seiner Krise, wenn man selber mit seiner Ohnmacht, mit seiner Schwäche, mit seinem Versagen nicht mehr fertig wird, von außen müsste Hilfe kommen. Manche erwarten irgendwelche spektakulären Ereignisse, muss irgendwas Besonderes passieren. Ich weiß nicht, auf was sie warten. Ich habe Ihnen neulich erzählt, wie Martin Luther dieses Lied gedichtet hat, in einer der, ja, wohl in dem schwierigsten Jahr von seinem ganzen Leben, in der größten Todesnot und Angst. Ein feste Burg ist unser Gott, nach diesem Psalm. Glaubende Menschen gehen durch große Existenznöte und sie erkennen das erst richtig klar, wenn sie einmal das abwägen müssen, was ist das, was ich kann und worauf setze ich mein Vertrauen, worauf baue ich. Von außen müsste Hilfe kommen. Wer kann mir jetzt noch helfen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott. Ja, woher weiß ich das? Aus seinem Wort, weil er es mir sagt. Ich kann mir es nicht einbilden, nicht ausdenken. Das Evangelium ist das, was meinen Glauben begründet. Da ruft mir der Herr das zu. Und in diesem Psalm so wunderbar. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Woher weiß ich denn das? Weil er ein barmherziger Vater ist, mehr als alle irdischen Väter. Weil er in Jesus noch einmal die Arme so weit ausgebreitet, kommt her zu mir. Ich darf jetzt zu ihm kommen, mit meiner Angst, mit meinen Sorgen, mit meiner Not, die Arme weit ausgebreitet, komm her zu mir, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Und in der Tiefe unserer Existenznot empfinden wir unser Versagen und unsere Schuld so schlimm, dass wir gar keinen Mut mehr haben. Darf ich überhaupt kommen? Und dann ist das so wichtig. Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß sein. Komm doch, ich will dein Herr sein. Auf dieser Kanzel hat oft der unvergessene Evangelist Afrikas Festo Kiwensere gepredigt, hier. Und er hat ein Bild gebraucht, das ist für mich immer das Schönste. Meine kleine, schwache, zitternde Hand ruht in der starken, mächtigen Hand Jesu. Meine kleine, schwache, zitternde Hand ruht in der starken, mächtigen Hand Jesu. Der hält mich. Das ist im Evangelium drin geschrieben. Das ist am Kreuz noch einmal festgemacht. Durch eine Tat Jesu. Unumstößlich. Für mich ist er. Wieder meine Frage. Ruht Ihr Leben so in der Hand Jesu? Fest haben Sie Ihr Leben Jesus gegeben. Sagen, Herr Jesus, geht mir nicht mehr um meine Berufsplanung und nicht mehr um meine Wünsche. Es geht mir nur noch darum, dass ich dein sein will. Dass alles, was geschieht, durch deine Kontrolle und durch deine Zulassung durchgeht. Das ist so schön, dass hier steht, Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Stärke. Wir sind schwach, wir versagen. Aber ich rechne in den Stunden, wo ich gefordert bin mit dieser Stärke Jesu, der sie ganz besonders, diese Stärke, in Schwachen kräftig wirken lässt. In meiner Schwachheit will er erst zur Vollendung kommen. Herr, du musst meine Stärke sein. Und das macht mutig, das macht mutig. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. 1975, damals war Festo Kiwensere dabei, hatten wir im Neckarstadion den großen Gemeindetag unter diesem Thema. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Christen glauben. Wir wollen uns fest in diese Hand Gottes fallen lassen. Zuversicht heißt, ich habe wieder Perspektive. Ich habe Zukunft. Aber nur mit Gott. Ich will mir es von ihm zeigen lassen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich weiß auch noch nicht. In einer ausweglosen Lage, aber ich weiß, er ist da, er hält mich. Er lässt mich nicht fallen. Und keine finstere Macht kann etwas mit mir tun. War so schön in diesem Lied gerade von Befiehl du deine Wege und auch von ist Gott für mich so träte, wie das besungen wird. Jetzt kann kommen, wer will. Mich kann niemand mehr antasten. weil Gott mich trägt. Wissen Sie das? Versteht das nie, wie Christen sagen, sie seien noch unsicher. Sie müssen sich jetzt einmal entscheiden, ob sie mit Gott Ja machen, sagen, Herr, ich schlag ein in deine Hand. Ich will nicht länger meine Hände in der Hosentasche drin lassen. Ich will in den Bund einschlagen und dir gehorchen. Und dann geht's ja weiter. Darum fürchten wir uns nicht. Natürlich fürchten wir uns, aber wir fürchten uns nicht mehr, weil wir in der Angst unser ganzes Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Darum fürchten wir uns nicht. Und dann geht es so unglaublich weiter. Man kann das ja kaum lesen. Wenn gleich die Welt unterginge. Ja, stellen Sie mal vor, wenn die Welt untergeht, ist doch alles aus. Macht doch nichts. Bin doch in den Händen Gottes geborgen. Was soll denn jetzt noch passieren können, wenn gleich die Welt unterging, wenn die Berge mitten ins Meer sind, wenn es Sintflut gäbe? Mach doch nichts. Ich bin bei Jesus geborgen in Zeit und Ewigkeit. Wissen Sie das fest? Wir haben ja immer ein Problem, ich vielleicht noch mehr als Sie, wie macht man das, dass die Nerven ruhig gestellt werden? Der Leiter der Klinik Hohemark, der Dr. Lechler, vor vielen Jahrzehnten, der hat so schöne Schriften herausgegeben, leg deine Nerven in Gottes Hand. Ja, das weiß ich, aber das ist so praktisch so schwierig. Leg deine Nerven in Gottes Hand. Sie müssen bloß aufpassen. Das gibt es ja auch bei Glaubenden, dass man noch zittert. Das hängt von unserer Konstitution ab. Und doch hat man es gewiss im Glauben gefasst. Und das Wunderbare ist, je mehr man sich auch mit anderen immer wieder im Gebet rühmend und dankend vorsingt, auch mit den herrlichen Liedern, umso wunderbarer wird es, dass der Friede Gottes plötzlich auch über unsere angeschlagenen und schwachen Nerven sich ausbreitet. Es gibt viele Beispiele. Wir haben es vor Jahren erlebt, als zwei unserer Krankenschwestern dort oben im Norden Kenias in so einen schrecklichen Feuerüberfall kamen. 40 Schüsse haben eingeschlagen, achtstündiges Beschießen ihres Hauses und sie lagen auf dem Boden. Und sagten später, in welcher Ruhe und Geborgenheit. Wir waren doch junge Frauen. Das kann der Herr schenken, darum darf man beten. Herr, lass deinen Geist so wirken in mir, dass ich den Frieden Gottes schmecke und fühle, heißt einem Lied. Oder ganz bekannt ist ja der Widerstandskämpfer Helmut James Graf von Moltke aus Kreisau, der in seinem Abschiedsbrief an seine Frau schreibt, ich habe mir das nie vorstellen können, wenn man denkt, jetzt hat man nur noch 24 Stunden zu leben vor der Hinrichtung. Ich habe einen Frieden, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nie empfunden habe. Und gestern, als das Urteil verkündet wurde, schreibt er da, da hätten alle Wände wackeln können und der Saal hätte toben können, wie der Vorsitzende des Volksgerichtshofs Freisler brüllte. Ich habe erlebt, schreibt er an seine Frau, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist der größte Sieg Gottes, wenn er ihnen das schenken kann. Glauben können sie es auch, wenn ihre Nerven noch zittern. Aber wunderbares Schenken Gottes, wenn sie ruhig werden, nicht wenn sie gesund werden, das kann Gott auch tun. Aber wenn Gott ihnen den Frieden gibt, und wenn sie sagen können, ja, Vater, dein Wille geschehe. Und es wird alles gut. Sie dürfen ihr ganzes Leben mit allen Bedrängnissen, mit allen Sorgen einfach so in die Hand Gottes legen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ein Ort der Rettung, des Schutzes. Und die schönsten Erfahrungen machen sie da. Gerade in den Kämpfen, in den Nöten ihres Lebens. Da müssen sie nachher auf dem Heimweg einander noch viel erzählen, was sie allein in den letzten Tagen da mit Gott erlebt haben. Dass der Mund voll rühmt, größer als wir je ahnen könnten, was Gott Gutes tut an uns, unerwartet.
Näher als der beste Freund, näher als der liebste Mensch will Gott ihnen sein und ihnen Schutz und Bergung werden. Jetzt das Nächste. Er will mitten unter uns wohnen. Er will mitten unter uns wohnen. Da steht ja da, der soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Wundert man sich über das Wort? Ja, die Freude vor Gott, die gehört mit zum Glauben. Die Freude gehört mit dazu. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Ja, wann wurde denn der Psalm wohl gebetet? Also wahrscheinlich wurde er gebetet und gedichtet von den königlichen Sängern, der rote, wie heißt dort oben, der Söhne Korach. Bei einer dieser schweren Belagerungen, also zum Beispiel wie der Sanherib von Assyrien um Jerusalem war, Jesaja 36 beschrieben, 2. Könige 18. Es war ein Riesenheer, die kamen aus dem Gebiet, was heute Irak ist, zwei Stromland. Hatten riesige Städte und das klitzekleine Jerusalem war ja von ihnen im Grunde kein Hindernis für diese Armee. Und der General Rabschake höhnt mit seiner Soldatensprache, ist nicht zitierungsfähig hier, auch wenn es in der Bibel drin steht, was er den Soldaten da oben zuruft. Und leider Spottworte. Was wollt ihr da oben? Nein, ich sage, lasst euch doch nicht auf Gott vertrösten. Was soll denn das? Ihr seid doch aussichtslos da oben verloren. Kommt runter, wenn er euch ergebt, dann geht es euch noch einigermaßen gnädig. Und zum Schluss schickt er einen Schmähbrief. Und dann wissen Sie, was der König Hiskia macht. Er nimmt den Brief und geht in den Tempel und faltet ihn einfach aus und legt ihn vor Gott hin. Ich sage, jetzt bist du dran. Es geht mich nichts mehr an. Ich kann das nicht mehr meistern. Herr, das musst du machen, das ist jetzt deine Geschichte. So betet der Hiskia. Und das Niederknien ist doch manchmal auch ein schönes Symbol. Herr, was bin ich vor dir? Ist deine Sache. Und dann hat Gott gehandelt. Und die Feinde sind abgezogen, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Das kann Gott tun in seiner Macht. Da war eine Verheißung über Jerusalem. Dass Gott dort wohnen will, nun haben wir ja keine Tempel mehr und unsere Kirchen sind etwas anderes als der alttestamentliche Tempel. Aber sie haben doch die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jetzt können sie doch eigentlich so sicher auftreten wie der Hiskia und sagen, Herr, was da in unserer Familie abläuft, das geht doch dich an. Wir haben doch das alles einmal vor dir begonnen und du solltest doch in der Mitte sein, das ist deine Sache. Darum wird sie festbleiben. Gott ist bei ihr drinnen. Sie wissen, dass beim Militär im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, oder ich weiß nicht mehr, ob es im Ersten war es noch, Gott mit uns vorne drauf stand. Haben wir ja mit Recht gefragt, kann man das einfach so identifizieren, dass eine Armee draufschreibt, Gott mit uns? Das ist recht, wenn man das mal kritisch hinterfragt. Prüfen Sie sich, können Sie über den Dingen, die Sie von Gott erbitten, sagen, Gott mit uns, Herr, du sollst in meinem Leben der Chef sein. Und ich möchte alles mit dir jetzt erleben. Das bringt ja noch einmal eine Korrektur. In dieser letzten Existenzkrise prüft man sich. Johannes Seitz war ein Schwabe, ein Praktiker, der einer schwärmerischen Gruppe aufgesessen war, nach Palästina damals gezogen ist und tief enttäuscht zurückkam, als er merkt, dass das, was er erhofft hat, dort nicht stattfand. Aber den hat später Gott gebraucht. Er hat den Württembergischen Brüderbund zum Beispiel gegründet oder hat dieses Preußisch-Spanau gegründet, was heute die Bibelschule unter Weissach ist. Und dieser Johannes Seitz hat auch die Karmelmission entscheidend geprägt. Und das ist immer ganz schön, wenn man die Geschichte sich noch einmal klar macht, wie das so ist. Er war damals mit diesem Konsul Kessler im Heiligen Land in Palästina und sie haben sich überlegt, am Karmel ein Missionshaus zu bauen, um eine Schriftenmission für die Araber zu machen, aber alle Hindernisse waren dagegen. Die Karmelitermönche wollten das verhindern dort am Karmel und dann waren die ganzen arabischen, damals türkischen Dienststellen dagegen. Und sie haben lang prozessiert und haben alle Prozesse verloren, unheimlich viel Geld eingesetzt und zum Schluss war das letzte Urteil in Damaskus gesprochen, es wird nicht dazu kommen, sie dürfen die Straße nicht bauen. Sie hatten zuerst die Rechtstitel in der Hand, dann sind die Araber mit Gewehren gekommen, haben sie vertrieben und später hatten sie nicht mal mehr die Rechtstitel in der Hand. Haben sie gesagt, jetzt können wir bloß noch beten. Manchmal kommt das ja bei uns so, jetzt können wir nur noch. Was heißt denn das? Und Johannes Seitz, das war so ein Praktiker, war kein Theologe, war ein Praktiker, ein Christ. Er hat gesagt, wenn wir beten, müssen wir uns zuerst prüfen, ob unser Leben ganz mit Gott im Einklang ist. Ob nicht irgendwo Ecken drin sind, die wir vor Gott verstecken. Er sagt, es war eine ganz gesegnete Zeit. Wir haben uns geprüft, wir haben im Leben manches in Ordnung gebracht, auch in der Bruderschaft. Und dann ist passiert, dass ein Dragoman, das ist ein Dolmetscher von der Botschaft in Istanbul, der deutschen Botschaft, davon erfahren hat und bei einer Fahrt dem deutschen Botschafter erzählt hat, was am Karmel lief. Und der Botschafter hat es Bismarck geschrieben und 14 Tage später waren zwei Vertreter der Hohen Pforte, wie man das einmal sagte, da und haben sofort veranlasst, dass die Straße und das Missionshaus am Karmel gebaut werden kann. Ich weiß nicht, ob es immer so läuft. Aber ich kann von Gott nichts erbitten, wenn ich nicht mit Gott im Einklang bin, wenn das Gott mit uns nicht wirklich über unserem Leben steht, wenn es sich nicht deckt mit allem, was wir wollen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Und noch ein letztes, weiche nicht feige zurück. Weiche nicht feige zurück. Wir haben jetzt viel vom Trost, von der Ermutigung gesprochen. Mir genügt das noch nicht. Gott sendet sie jetzt ja. Jetzt kommen die Aufgaben. Heute Mittag, morgen, in den nächsten Wochen. Gott will uns zum Dienst haben. Wir sollen doch was arbeiten für ihn. Gott will doch große Dinge in der Welt tun. Er will sie doch nicht den dunklen Mächten überlassen. Jeder von ihnen ist ein Beauftragter Gottes. Und wir haben so oft Angst und sagen, was kann ich denn schon wirken? Ja, sie können nicht viel wirken. Aber wenn Gott mit ihnen ist, wenn Gott ihre Zuversicht und Stärke ist, sie dürfen in den nächsten Tagen manch einen zu Jesus führen. Vom Unglauben zum Glauben. Sie dürfen Frieden stiften, Liebe üben. Da, wo der Teufel gerade noch seinen Sieg gefeiert hat. Dürfen Sie, weil Gott Ihre Zuversicht und Stärke ist. Es muss uns richtig bewusst werden, Gott gibt uns den ganzen Trost, damit wir tätig werden für ihn. Und wie das da steht, schau doch die Werke des Herrn an, was Gott alles tut. Da heißt es so schön, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Was soll uns denn noch entgegenstehen können? Was ist denn wichtig? Seid stille und erkennt, dass ich da bin. Seid still, stille sein und harren. Guck auf ihn, den Herrn, wie er zu dir redet. Und dann steht da, der Herr Zebaoth ist mit uns. Ja, das macht uns mutig. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich habe mir überlegt, warum da drin steht der Gott Jakobs. Warum steht nicht da der Gott Abrahams? Auch weil der Jakob ja so ein Schwächling war. Und einer, der so lang trickreich probiert hat. Und Gott in seiner Güte hat gerade den Jakob benutzt. Dieser Gott, der beim Jakob schon so überwältigend war und so lange hat seine Barmherzigkeit mit ihm laufen lassen können, der wird auch bei dir weiter sein. Der Gott Jakobs ist mit uns. Harren und still sein. In dem schönen Andachtsbuch von Oswald Chambers steht ein Bild drin. Das hat mich ganz arg angesprochen. Er sagt, bei einem Bogen muss man die Schnur ganz stark spannen, damit der Pfeil richtig Wucht kriegt. Und Gott macht das im Leben der Gläubigen oft so. Das Chambers hat ja so tiefe Erkenntnisse, dass er so lang den Bogen spannt. Und das ist das Stillsein, was so schwierig ist. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und wir ertragen das oft gar nicht mehr. In der Angst. In dem Druck der Verhältnisse. Und dann kann Gott seinen Pfeil schießen. Hoffentlich trifft der Pfeil im Ziel und kann Gott ihr Leben benutzen, dass viel für die Sache Gottes herauskommt. Amen.